begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nach der großen Pause, der Netzwerk-Podcast von und mit Teach First Deutschland Alumni. Am Mikro ist wie immer Henrike für euch und ich freue mich heute total, dass ich mit einem Alumnus aus dem 2009er Jahrgang spreche, nämlich mit Toni Kronke. Hallo Toni.
Hallo Henrike, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich total. Wo bist du gerade?
Ich sitze im Kinderzimmer meiner Tochter, meiner vierjährigen Tochter, in Wien.
Sehr schön. Toni, hast du Lust, dich einmal ganz kurz selber vorzustellen?
Ja, ich mache es ganz kurz. Ich glaube, das Wichtigste für uns alle ist ja immer, aus welchem Jahrgang wir sind. Das hast du schon gesagt, also 2009er Jahrgang war also Fellow der ersten Stunde hier mit dem 2009er Jahrgang und war in Kölner Norden eingesetzt. Und bin dann sehr kurz entschlossen nach meiner Fellow-Zeit nach Wien, nach Österreich gegangen, um mitzuhelfen, Teach for Austria hier aufzubauen. Und bin seitdem bei Teach for Austria und bin jetzt stellvertretender Geschäftsführer bei Teach for Austria, vor allen Dingen für die verschiedenen Teams zuständig und meine Zuständigkeit ist, da geht es eigentlich darum, um alles, was mit dem Fellow-Programm zu tun hat. Und das ist ja fast alles, was wir tun. Recruitment, Selection, Platzierung der Fellows an den Schulen, Training und die Alumni-Perspektive und Regionalisierung.
Und wir wollen tatsächlich heute auch so ein bisschen den Blick nach hinten und nach vorne werfen, also so ein bisschen retrospektiv werden und schauen, okay, was hat eigentlich von damals bis heute sich verändert? Was hat sich vielleicht auch bei dir verändert, gedanklich und hinsichtlich der Arbeit. Mich würde trotzdem aber erstmal noch interessieren, wie du damals 2009 dazu gekommen bist, Fellow zu werden, weil es ja vor allem auch einfach der Pionierjahrgang war.
Das war ganz spannend. Also ich bin auf Teach First gekommen durch einen Artikel in der Zeit. Also das hat tatsächlich gewirkt. Ich habe so angewandte Kulturwissenschaften studiert, ein Studium im besten Humboldtschen Sinne. Ja, ich habe, glaube ich, eine Klausur musste ich machen, den Rest konnte ich frei wählen aus vielen künstlerischen und kreativen Fächern, konnte mich da also total entfalten und bin dann sehr stark im entwicklungspolitischen Bereich unterwegs gewesen. Ich habe mein Studium am Ende so ausgerichtet, dass ich sehr, sehr stark mir angeschaut habe, wie funktioniert Krisenkommunikation, wie funktionieren Medien und Krieg, Krieg und Medien, Politik und Medien und wie schafft man das zum Beispiel über Bürgermedien und Bürgerradios wirklich Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen. Und habe dann an meiner Uni, war ich mit dabei, als dort ein Bürgerradio gegründet wurde und darüber bin ich dann nach Brasilien gekommen auch und habe dort mit Bürgerradios gearbeitet. Und bin dann zurück nach Deutschland, habe für den kirchlichen Entwicklungsdienst und Brot für die Welt gearbeitet. Da ging es um Migration und Braindrain und habe also immer irgendwo im Bereich Bildung gearbeitet. Aber ehrlich gesagt hätte ich mir persönlich, also tatsächlich, nicht mal in meinen kühnsten Träumen vorstellen können, an die Schule zu gehen. Also das war so weit weg für mich wie nur irgendwas. Meine Schulzeit war schwierig, ja, und da wollte ich eigentlich nie wieder hin zurück. Und dann habe ich diesen Artikel gelesen in der Zeit und das fand ich total spannend. Diese zweijährige Perspektive, nicht irgendwo hinzugehen, um dann Lehrer zu sein, auf Lebenszeit, in Anführungsstrichen, ja, das klingt ja schon fast bedrohlich, sondern zu sagen, okay, da gehst du wirklich an die Basis, da, wo Bildung gemacht wird, ja, an die Schule und arbeitest nicht mehr ja, in der Erwachsenenbildung oder da geht es um Bildung im weitesten Sinne, wenn es um Bürgermedien und so weiter geht und um Workshops im entwicklungspolitischen Bereich, sondern gehst direkt dorthin, wo Bildung gemacht wird und wo gesellschaftliche Partizipationsprozesse erst wirklich entstehen, ja, wo du wirklich an die Basis dessen gehst. Und dann habe ich das gemacht. Und ich fand es auch interessant, weil ich gedacht habe, das ist auch etwas, die gehen mit einer sehr starken Ambition da hinein, oder? Die wollen nicht irgendwie eine Pipeline sein für Lehrkräfte, sondern suchen Menschen, die wirklich den Unterschied im Leben von Jugendlichen machen wollen, im System machen wollen, ein gutes Beispiel darstellen können und dann wirklich in Entscheidungspositionen zu gehen, um von dort aus zurückzuwirken ins Bildungssystem. Und das hat mich total angesprochen. Und das ging dann alles sehr schnell. Ich habe den Artikel recht spät gelesen, dann war ich schnell im Assessment Center in Berlin und hatte dann eine Schule in Köln oder im Kölner Norden.
Wie war es denn, als du dann an der Schule warst? Hatten sich deine Erwartungen bewahrheitet oder das so, wie du es dir vorgestellt hattest, oder war es dann doch ganz anders?
Ganz anders. Also ich bin Jahrgang 78 und ich bin in einem Land aufgewachsen, was es gar nicht mehr gibt, in der DDR. Und habe dort ein Schulsystem erlebt, und zwar meine ersten 7 Schuljahre lang, was ganz, ganz anders aufgebaut war als das Schulsystem, das wir jetzt sehen. Das war für mich ein Blindspot. Ich wusste nicht, dass es diese Chancenungleichheit in Bildungssystemen gibt, weil ich das in meiner eigenen Schulkarriere so nicht gesehen und nicht so erlebt habe und nicht so wahrgenommen habe. Und dann komme ich, ja, aus dem entwicklungspolitischen Bereich, aus Brasilien, da habe ich in der Favela gewohnt, und komme nach Deutschland und komme an die Schule, und das ist wie ein Reality-Shock gewesen, ja. Also zu sehen, was für Riesenpotenziale in den Kindern stecken, total, ja, die Kids sind eh super, aber dann zu sehen, was für riesengroße Hürden denen im Wege stehen, um einen erfolgreichen Bildungsweg zu gehen. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten, was ich dort dann angetroffen habe. Ja, komme ich in eine Klasse zu Kindern, die 7 Jahre in Deutschland in die Schule gegangen sind, und sage, hey, jetzt war ich total naiv, ja, was ich vorausgesetzt habe, ja, was da ist an fachlichen Kompetenzen. Sag, wir jetzt schreiben wir was auf, und dann habe ich gemerkt, hey, hier geht's erstmal darum, dass die sich überhaupt mal trauen zu schreiben. Von Rechtschreibung, Orthographie, Grammatik, Interpretation und so weiter, Transferwissen, mal ganz zu schweigen, ja. Und das hat mich schon, also das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, das in Deutschland anzutreffen. Dazu auch noch die Lebensumstände der Kinder, mit denen ich dort gearbeitet habe, ja, die auf 50 Quadratmetern mit 6 Personen, mit der ganzen Familie dort leben, keinen Raum haben, um Hausaufgaben zu machen, zu lernen, sich, Kind sein zu können und auch lernen zu können. Und das hätte ich nicht in Deutschland nicht erwartet. Und da habe ich gedacht, hey Mensch, du machst hier Entwicklungshilfe im eigenen Land. Das ist eigentlich krass.
Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du weiterhin sozusagen auch der Organisation treu geblieben bist oder dass du gemerkt hast, okay, das ist eigentlich ein Themenfeld, wo du auch weiterhin aktiv sein möchtest?
Ich glaube, das geht uns allen so. Ich habe bei Teach First ganz viele Freunde auch getroffen. Bin eine Gemeinschaft, eine Fellow-Community erlebt, wo ich gedacht habe, hey, das sind super Leute, die wollen alle was weiterbringen, die sind wirklich ambitioniert. Also eine Gruppe von Menschen, die wirklich mit hochambitionierten Zielen reingeht und sagt, komm, wir wollen hier was verändern, wir wollen was anstoßen. Und bin dann auf der ersten Teach for All Alumni-Konferenz gewesen. Hatte also das Privileg, mich da noch bewerben zu können.
Ja.
Und bin dann für eine Woche auf der Alumni-Konferenz gewesen in Baltimore. Und die war gekoppelt an die 20-Jahr-Feier, 20th Anniversary Summit von Teach for America.
Ach krass.
In den USA. Und da habe ich gesehen, hey, das ist ein Global Movement, oder? Es gibt schon viele Länder. Es gibt nicht nur, es gibt Indien, es gibt Peru, es gibt Estland und so weiter. Und wir sind hier eine globale Bildungsbewegung, können wir werden. Und das hat mich sehr gereizt. Und dann bin ich zurückgekommen. Wurden wir Alumni von Teach First Deutschland, ja, waren die ersten Alumni, die Alumni-Feier. Und habe dort den Gründer von Teach for Austria kennengelernt, den Walter. Und der Walter war, ich weiß noch, wir kamen aus Köln angefahren nach Lüneburg, da war die Alumni-Feier und auch noch so eine Alumni-Woche mit Diskussionen und so weiter. Und der Walter war auch da, und ich habe den irgendwie, wir kamen gerade an und da bin ich ihm begegnet mit meinen damaligen Mitbewohnern, auch Fellows, wir haben eine Fellow-WG gehabt in Köln, Marco und Simon, schöne Grüße an dieser Stelle. Und da kommt uns Walter entgegen und hat uns ausgefragt, ja, und war total begeistert. Und dann saß ich mit denen in einigen Workshops und habe ich gedacht, hey, der ist gerade dabei, was zu gründen in einem System, was dem deutschen Bildungssystem sehr ähnlich ist. Und bin in Kontakt geblieben, habe dann noch ein Projekt in Brasilien gehabt und bin dann im Oktober oder so zurückgekommen nach Deutschland und habe einfach mal geschaut, was macht er eigentlich da in Österreich. Und da gab es die Website, er hatte gegründet. Dann habe ich angerufen und gesagt, hier, brauchst du noch jemanden, um das Ganze aufzubauen? Und in sehr kurzer Zeit war ich dann sehr, war ich auf einmal in Wien, sehr kurz entschlossen.
Krass.
Dezember 2011, also direkt im Anschluss an das Fellow-Programm, bin ich dann nach Wien gegangen und dann ging es los, Startup Teach for Austria. Und das war eine super Entscheidung, muss ich sagen.
Krass. Also ich meine, gut, die 11 Jahre sprechen ja dann auch für sich.
Klar, ich bin eigentlich gar nicht der Typ für sowas, ja. Muss man sagen. Jetzt bin ich schon 11 Jahre da. Das ist ja irgendwie verrückt. Wir feiern jetzt 10 Jahre Teach for Austria, weil wir die 10-Jahresfeier an die Jahrgänge knüpfen.
Mhm.
Und 2012 ist der erste Jahrgang gestartet. Das heißt, wir haben dieses Jahr die 10-Jahresfeier. Und aus Organisationssicht ist das schon wirklich eine Erfolgsgeschichte, die wir hier gemacht haben, ja. Und wenn man da von Anfang an dabei ist und da zurückschaut, ja, das ist interessant. Interessant. Motivierend, interessant. Auf der anderen Seite lässt es einen eben auch überlegen, okay, wir sind ja 10 Jahre am Start. Was haben wir erreicht? Und ist das genug? Was braucht es hier noch? Ja?
Was würdest du denn sagen, jetzt rückblickend auf die 10 Jahre? Was habt ihr denn erreicht?
Also was man sagen muss, wenn ich mir das anschaue, das ist für mich auch nochmal, ich hab jetzt ja in der 10 Jahre, wir werden jetzt die 10-Jahresfeier feiern am 17. September und da habe ich so an einigen Stellen immer mal wieder reflektiert, wie war das eigentlich? Und ich denke mir, für das, was wir da gemacht haben, diese Gründung von Teach for Austria, ja, da haben uns ja alle gesagt, ja, das geht nicht und vielleicht in Deutschland und so, aber in Österreich, das geht nicht, ja, also hier. Und selbst wenn ihr die Gewerkschaften und sonst wen, das Ministerium und die Bildungsdirektion, ja, und wen auch immer, damals hieß es Stadtschulrat, überzeugt habt, also dann werdet ihr nicht die Leute finden und so weiter. Also es wurde uns hier überhaupt keine, da haben wenige dran geglaubt. Und ich muss sagen, diese gewisse Naivität, die du haben musst, um so ein Ding hochzuziehen und zu gründen, das hatten wir, ja. Weil wenn du mich jetzt nach über 10 Jahren fragen würdest, und ich kenne das System mittlerweile hier sehr genau und die Akteure, Akteurinnen im System, ich wäre auch einer von denen gewesen, die gesagt hätten, das geht gar nicht. Ja? Aber damals sind wir voll rein, voll Power, wir haben daran geglaubt, wir haben gesagt, wir machen das hier möglich, wir wollen was verändern und durch diesen Mindset und auch diese gewisse Naivität, vielleicht auch ein gewissen Unkenntnis des Systems, haben wir das geschafft. Und das ist wirklich, ich weiß noch, als wir dann 2012 die ersten Fellows an Schulen hatten und die Fellows bei Teach for Austria waren von Anfang an wirklich voll verantwortliche Lehrkräfte, ja, inklusive Elternarbeit, Notengebung, mit allem drum und dran.
Yeah.
Da haben wir sehr viel gekämpft. Wir wollten das unbedingt. Und das haben wir geschafft und da hat ein Pflichtschulinspektor, der uns dabei auch geholfen hat, das Ganze anzubahnen, der hat gesagt, also dass ihr jetzt hier an den Schulen seid, das ist wie eine Revolution. Und dass das möglich war, ich glaube, das war ein Riesenschritt hin zu einer Öffnung auch des Schulsystems und der Akteure im System für Impulse von außen.
Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was macht Teach for Austria aus, vielleicht im Vergleich zu Teachers Deutschland auch, was es da so die Unterschiede sind, aber was vielleicht auch ganz ähnlich funktioniert, damit wir da ein Bild haben?
Also ich glaube, von den Menschen, die da im Start sind, die dabei sind, ist das sehr ähnlich. Ja? Sowohl von Fellows, Alumni, auch Staff. Was uns gelungen ist, ist tatsächlich die strategische Positionierung. Wir sind in einem sehr viel kleineren Land. Ja, Österreich ist halb so groß wie Nordrhein-Westfalen. Und okay. In Wien, wir haben ja 8 Millionen Einwohner, ja, ein bisschen mehr, knapp 9 oder so, ja, aber so, und du hast die, und Wien, das ist sehr, sehr, sehr viel Zentralisierung auch. Die Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, Verhandlungspartner, die du hast, die kannst du schneller kennenlernen. Du bist einfach in einem kleineren System unterwegs. Mhm. Und wir haben, glaube ich, von Anfang an gute strategische Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel die Entscheidung, dass wir wollen, dass Fellows eben nicht, wie man hier in Österreich sagen würde, Beiwagel sind, sondern tatsächlich vollverantwortliche Lehrkräfte.
Ja.
Und das hat für den Impact der Fellows in den Schulen eine riesen Auswirkung gehabt, ja. Das muss man sagen. Und das sowohl für die Schulen, die Schulleitungen, als auch unser Image nach außen ist dadurch ein ganz anderes geworden. Wir haben es geschafft, dass die Gewerkschaften uns, wir haben es von Anfang an mit denen so auseinandergesetzt, dass sie uns von Anfang an unterstützt haben, nicht bekämpft haben. Und wir sind recht schnell zu einem guten Partner, zum Beispiel des Stadtschulrats, jetzt heißen sie Bildungsdirektion, in Wien geworden, die uns wirklich als Partner gesehen haben. Und mittlerweile auch im Ministerium, also wenn ein neuer Minister, eine neue Ministerin startet, was leider sehr häufig passiert in Wien, oder in Österreich,
ja.
Also wir haben recht schnell Einladungen, man hört uns zu. Wir werden in Arbeitsgruppen des Ministeriums eingeladen. Wir wurden eingeladen, die neuen Gesetze und die neuen, nicht die neuen Gesetze, aber die neuen, die Art und Weise des Quereinstiegs, der jetzt ab diesem Jahr hier starten wird, in Österreich mitzugestalten. Unser Auswahlprozess wird sehr positiv gesehen, eben auch auf dieser Ebene. Und da können wir können viele Impulse auch in das System hineingeben. Und wird uns nicht nur zugehört, wir müssen uns nicht reindrängen, sondern wir werden gefragt. Wir müssen zum Teil schon aufpassen, ja, dass da nicht zu sehr an uns gezogen wird und uns da auch gut positionieren und sehen, was wollen wir machen und was wollen wir vielleicht auch nicht machen.
Und bedeutet das auch sozusagen, wenn Fellows sich entscheiden möchten, im System zu bleiben und an der Schule zu bleiben, dass das einfacher ist, der Quereinstieg? Oder haben Sie durch das Fellow-Programm die Qualifikation dafür erreicht?
Ja, es gab 2000... Die Zeit vergeht so schnell, jetzt muss ich überlegen, ab wann wir losgestartet sind. Wir haben uns zum Ziel gemacht, dass die Fellows, die Feuer fangen und sagen, das ist meine Passion, ich möchte Lehrkraft bleiben, ich habe hier in den 2 Jahren gesehen, was ich hier möglich machen kann mit meinen Kindern. Wir haben immer gesagt, wir wollen, dass die an der Schule bleiben können. Und haben da sehr lange verhandelt und irgendwann gab es dann den Auftrag der damaligen Bildungsministerin, an eine PH, an eine pädagogische Hochschule, gemeinsam mit uns einen Hochschullehrgang zu entwickeln, der die Fellows dazu befähigt, 2 Jahre das Fellow-Programm zu absolvieren, dort schon ECTS-Points angerechnet zu bekommen und dann 2 Jahre noch nach dem Fellow-Programm berufsbegleitend ECTS-Points sich zu holen und damit die Lehrbefähigung zu erhalten. Mhm. Und das haben wir geschafft. Es hat lange Verhandlungszeit gedauert. Ich will gar nicht ins Detail gehen, was da alles noch passiert ist, wie auch die Pionierjahrgänge da auch gelitten haben, ja, weil das dann dienstrechtlich auf einmal nicht mehr ging und gesetzlich und wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie jetzt mit dienstrechtlich den anderen Lehrkräften gleichgestellt. Und ab diesem Jahr wird es die Möglichkeit des Quereinstiegs geben, nicht nur für Fellows, sondern auch für andere Personen, Universitätsabsolventinnen. Und Fellows können sich dort integrieren und dann darüber tatsächlich ein Lehramt auch absolvieren. Das heißt, wir haben es geschafft, diesen Hochschullehrgang, der wurde als Blaupause genutzt, um hier den Quereinstieg in Österreich zu beschreiben. Und in diesem Hochschullehrgang, davon sind wir jetzt auch Teil. Und das Beispiel war der Hochschullehrgang, den Teach for Austria mit der PH Baden in Niederösterreich gebaut hat.
Toni, ich möchte noch mal so ein bisschen von dir wissen, wenn man dich so reden hört, dann habe ich schon das Gefühl, da schwappt auch ganz viel Idealismus und Euphorie sozusagen rüber. Aber wie würdest du sagen, hat sich das auch mit der Zeit verändert? Also sowohl vielleicht von der Zeit vor der Schule, wenn man sozusagen frisch aus der Sommerakademie kommt und ganz viele Ideen hat, aber auch in der Zeit, in der du jetzt einfach ganz viele Fellows begleitet hast, die Organisation begleitet hast. Wie verändert sich dein Verhältnis zu diesem Gefühl des Idealismus und was zu bewegen zu können?
Ja, also ich habe das noch ganz stark, ja. Sonst wäre ich auch nicht mehr da. Ja. Sonst müsste ich aufhören damit. Und auf der anderen Seite habe ich schon, schau, wir haben jetzt, weiß ich gar nicht genau, aber wir haben mit dem jetzigen Jahrgang haben wir über 500 Fellows und Alumni, ja, über Teach for Austria ins Schulsystem gebracht, die mittlerweile an verschiedensten Stellen einen Unterschied machen. Ich meine, du kennst das ja auch von Teach First Deutschland, ja, die Startups gegründet haben, die im Ministerium arbeiten, die im politischen Bereich tätig sind, Bildungssprecherin sind und so weiter, ja. Wir haben auch Fellows, mittlerweile eine Fellow, die im Nationalrat, also das ist das Pendant zum Bundestag, sitzt. Also wir haben hier einen echten, der Fußabdruck wird größer und dadurch passieren jetzt auch, da kannst auch systemisch wächst dieses Netzwerk und daraus entsteht mehr Wirkung. Genau für die Kids, die woanders eben diese Lobby, die wir auch sind. Gut, die Guten sagen immer Advocacy, aber das ist Lobbyismus auch. Die Lobby für die, die keine haben. Und das wird immer größer in unserem Fall. Wenn ich das sehe, das ist schon etwas, wo ich sage, ey, schön, das zu sehen, das lohnt sich, ja. Ich sehe Startups in Social Businesses, die hier aus Teach for Austria entstehen, wo ich sage, hey, allein dafür hat sich das schon gelohnt. Da passiert etwas. Auf der anderen Seite, ich sehe jetzt seit 10 Jahren, lerne auch das Bildungssystem kennen, verstehe auch viel besser, wie das Ganze funktioniert, wo Veränderung stattfindet, wo nicht, wo alles beim Alten bleibt. Und ich ertappe mich manchmal dabei, ich denke dann immer, ich darf nicht zynisch werden. Denn wenn ich Also wenn ich mich dabei ertappe, zynisch zu sein, klar, man muss auch mal alles rauslassen, ja, okay, aber das so, aber falls ich zynisch werden sollte, dann muss ich sofort aufhören mit dem Ganzen. Weil dann kannst du nichts mehr, dann kannst du nichts mehr gestalten, dann kannst du nichts mehr bewegen. Ja? Das heißt, das ist für mich so, ich habe mir gesagt, wenn ich zynisch werde, dann muss ich gehen. Und das beobachte ich schon sehr genau. Und natürlich kann man mal ironisch ein paar Sprüche machen und so, aber ich muss in der Lage sein, in meiner Rolle an das zu glauben, was wir tun und was wir vorhaben, um Dinge auch umsetzen zu können. Und das wird mit der Zeit auch ein wenig schwieriger, je mehr man das System durchschaut. Ja.
Kannst du auch sagen, in den 10 Jahren, was systemisch sozusagen vielleicht herausfordernder geworden ist oder wo du merkst, dass es da irgendwie immer schwieriger wird?
Ich glaube, wir haben, und das ist eben auch ein wenig frustrierend, ja. Vor 10 Jahren haben wir mit so viel Power und sind so reingegangen und gesagt, wir können hier was verändern. Wir haben diese ersten Impulse reingebracht. Dann gab es Gruppen, die haben versucht, Schulen zu drehen und Jahrgangsteams zu entwickeln, die komplett anderen Unterricht machen an öffentlichen Schulen, wo man wirklich viel Bewegung gesehen hat. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir hier, wenn du die Vision von Teach for Austria siehst, da steht eine Zahl dahinter davor, ne? Da steht 2050. Wir wollen bis 2050 unsere Vision erreicht haben. Alle Kinder haben die Chance auf ein gutes Leben. Und zwar unabhängig davon, wie viel Geld die Eltern verdienen, wie viel Bildung die Eltern haben und wo die Eltern herkommen. Und die Pandemie hat ja wie in einem Brennglas aufgezeigt, wie stark da wirklich, wie groß die Probleme sind. Ja? Mhm. Sozioökonomisch, auch im Bildungsbereich sind die Kinder, mit denen wir arbeiten, ganz stark zurückgefallen, haben jetzt weniger Chancen als vorher. Und das ist in der Gesellschaft eine viel stärkere Polarisierung und auch eine soziale Schere geht immer weiter auf. Und dann arbeitest du 10 Jahre an was und denkst so, hey, komm, wir verbessern was. Und dann kommt so ein Ding, ja, und dann und auf einmal denkst du, ui, ist das realistisch, was wir wollen? Ich glaube weiterhin, dass es realistisch ist, das geht in unserer Gesellschaft, ja, das Kind, das ein Bildungssystem aufzubauen, das es Kindern ermöglicht, wirklich einen erfolgreichen Bildungsweg gehen zu können und nach der Schule, nach der Pflichtschule entscheiden zu können, wo geht's hin? Lehre, Matura mit Lehre, Studium, whatever it is, ja, aber wenigstens die Skills und Fähigkeiten zu haben, aus dem Schulsystem, aus der Schule rauszukommen, zu sagen, ich kann das entscheiden, ich habe die Skills, das Wissen, die Kompetenzen, um hier einen Weg wählen zu können. Und da glaube ich weiterhin dran, aber ich sehe auch, dass, und die Pandemie hat das so deutlich gemacht, wie weit dieser Weg noch ist und wie zäh und groß dieses große Bildungssystem auch ist, bis da mal was in Bewegung geht. Das dauert und es dauert viel zu lange, weil die Kids echt keine Zeit haben, mit denen wir arbeiten. Die haben keine Zeit zu warten, bis das Bildungssystem sich mal verändert hat. Ja? Die brauchen jetzt die besten Lehrkräfte, die besten Systeme, damit sie ihren Weg gehen können. Und das können wir ihnen leider nicht in vollem Maße liefern. Was wir machen können, ist als Teach for Austria wirklich dafür sorgen, dass Top-Lehrkräfte, Fellows, auch gemeinsam mit anderen Lehrkräften vor Ort, ja, sind ja nicht nur Fellows, wirklich einen Unterschied im Leben derjenigen Kinder machen, mit denen sie dort vor Ort arbeiten. Ja. Und das geht, ja, das geht. Das geht weiterhin. Du kannst auch in einem broken System, kannst du trotzdem an der Basis mit den Kindern und Jugendlichen dafür sorgen, dass wenigstens die, mit denen du direkt arbeitest, bessere Chancen haben. Und dafür musst du sehr viele extra Meilen gehen. Whatever it takes, ja. Das ist nichts, was du so nebenbei machst und sagst, ich bin halt Lehrer und ich mache Unterricht oder so. Da musst du echt, ja, sehr viele, ja, die extra Meile gehen. Ja. Oder viele, viele extra Miles gehen.
Und sag mal, wenn ich dich jetzt nochmal so systemisch frage, ich habe das schon auch andere Alumni gefragt und finde diese Frage aber immer wieder spannend und würde auch gerne von dir wissen, was es aus deiner Sicht braucht, um ein möglichst bildungsgerechtes System zu bekommen.
Das ist eine super Frage, ja. Weil sie wirklich, es ist ja so eine sehr, sehr große Frage.
Ja.
Ich, seit ich Fellow war, weiß ich, wie Schulstandorte, ich sage es mal ganz wirklich, Schulstandorte, unabhängig von dem großen System drumherum, nur der Schulstandort, was da für Unterschiede gemacht werden können. Und zwar abhängig davon, wer ist die Schulleitung, wie kann die Schulleitung ein pädagogisches Konzept aufsetzen, Lehrkräfte, die zu diesem pädagogischen Konzept, zu dem Mindset passen, an diese Schule bringen und dann eine Kultur aufbauen, indem wir sagen, in unserer Schule werden alle Kinder diesen erfolgreichen Bildungsweg gehen. Und wir bauen jetzt diese Schule auf, in der das passiert. Und ich glaube, auf dieser Ebene, auf dieser Schulebene, ja, eine kleinste Einheit ist die Klasse, größere ist dann die Schule, da ist das möglich. Und ich glaube, das können Schulleitungen jetzt schon tun. Und diese, und ich glaube auch, dass, dass dieser Hebel, den wir da den Schulleitungen haben, und mittlerweile ja immer stärker auch haben werden, weil sie haben auch eine gewisse Autonomie, können Lehrkräfte auswählen, jedenfalls ist das in Österreich so. Da kann unglaublich viel passieren. Weißt du, du fragst mich systemisch, da muss man vielleicht sagen, in Österreich ist es so, ich bin natürlich für eine gemeinsame Schule aller Kinder, ganz klar. Mhm. Was soll diese Trennung nach 4 oder 6 Jahren? Das ist doch total verrückt, ja. Kinder auf irgendeinem Pfad zu bringen, die Guten gehen dahin, die Schlechten, in Anführungsstrichen, gehen dahin, die einen haben Perspektiven, die anderen nicht, also das ist total verrückt.
Ja.
Allein für den sozialen Ausgleich wäre es super, wenn alle gemeinsam zur Schule gehen. Okay, auch für das Lernen wäre es super, ja, weil die Kids voneinander, miteinander gut lernen können. Davon kann ich in Österreich derzeit aber nicht ausgehen, weil das wirklich, das ist ideologisch drin. Über Gesamtschule wird hier nicht gesprochen, das wird politisch nicht umgesetzt werden in den nächsten Jahren. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dann kann man eben bei dieser kleinsten Entity, Schule, mhm. Klasse, Schule anfangen, um dort zu zeigen, was möglich ist. Und diese Schulen, an denen wir sind, die müssen so gut werden, dass auf einmal alle ihre Kinder dorthin schicken wollen. Auch das Bildungsbürgertum. Alle. Und wenn du das schaffst, in einer Schule, ja, von der zum Anfang alle sagen, ja, das ist keine gute Schule. In Deutschland gibt es ja ein paar Beispiele für solche Turnaround Schools. Ja. Auch in UK gibt es solche Beispiele. Wenn du das schaffst, und du schaffst das nicht nur mit einer Schule, sondern vielleicht sogar, sagen wir jetzt mal, in Wien gibt es ungefähr 100, also 95 Schulen, die Zielschulen von Teach for Austria sind.
Mhm.
Ja, oder einen sehr großen Teil von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen an den Schulen hast. Ja? Und dadurch entstehen halt gewisse Probleme. Das kennen wir alle. Gibt es ungefähr 95 bis 100 Schulen. Wenn du es schaffst, hier 10 Schulen zu drehen, dann müssen sich alle anderen Schulen fragen, warum geht das bei uns nicht? Irgendwann wird es diesen Tipping Point geben, weil sie sagen, warum schaffen wir das nicht? Warum schaffen die das? Und dann wird es auch gesellschaftlich gefragt werden. Und dann kannst du, glaube ich, dann kann daraus etwas entstehen, ja, wo sich die Schulen fragen lassen müssen, okay, diese Vision für eure Kinder, wo ist die? Und warum schaffen die das und warum schafft ihr das nicht? Das ist, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, hier einen Wandel herbeizuführen.
Ja.
Innerhalb des Systems, was jetzt entsteht. Am liebsten würde ich natürlich sagen, okay, komm, lass uns das mal alles zur Seite räumen und wir bauen das neu auf. Das wäre natürlich viel leichter, aber dafür ist das Bildungssystem sehr, sehr groß. Es gibt viele, viele, viele Interessensgruppen und das ist leider nicht ganz so einfach. Darum müssen wir hier kleine Schritte gehen.
Abschließend, Toni, noch eine Frage. Was wünschst du dir für dich und Teach for Austria für die Zukunft?
So jetzt mittelfristig, das habe ich gar nicht erzählt, wir sind ja auch im Kindergarten mit Teach for Austria. Ja, wir haben auch Fellows im Kindergarten.
Ah, okay.
Die seit 2019, das ist eigentlich mein Lieblingsprojekt, ehrlich gesagt, weil das ist...
Ach, cool.
Da wird es entschieden, oder? Da in dem Alter wird es entschieden, wie gut, es ist nie zu spät, aber dort kannst du unglaublich viel bewirken. Ich liebe das, leider ist dieses Projekt noch sehr, dieser Track, wir nennen es Tracks, ja, wir haben den Track Fellow-Programm in der Schule und Fellow-Programm im Kindergarten, der ist noch sehr klein, das ist ein sehr zartes Pflänzchen und ich wünsche mir, dass das riesengroß wird und das mindestens so groß wird wie unser Schultrack.
Cool. Mhm.
Das ist so... Ist nicht leicht zu erreichen, es sind ganz andere Verhandlungspartner, es ist ein ganz anderes Setup, ja, mit dem gesetzlich auch, mit Menschen, mit denen wir sprechen. Wir haben sozusagen ein Startup innerhalb von Teach for Austria aufgebaut, wieder, ja, als wir den Kindergarten etabliert haben. Und wenn ich darauf schaue, wünsche ich mir, hier wirklich groß zu werden. Und das zweite ist dann, die Lücke zu schließen und an die Volksschulen, heißt in Deutschland Grundschulen zu gehen und dann wirklich vom Kindergarten über die Volksschulen bis hin zu den Mittelschulen, das sind in Deutschland die Hauptschulen, Sekundarstufe 1, durchgehend ein Fellow-Programm zu haben, was für die Kinder einen Unterschied macht. Und dafür muss Teach for Austria sehr groß werden.
Toni, ich drücke dir ganz fest die Daumen dafür, dass das alles so klappt und bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Wir konnten ein bisschen tief einsteigen, obwohl die Zeit so kurz war und ich würde gerne noch ein bisschen weitersprechen, aber wir haben uns immer so ein bisschen die halbe Stunde gesetzt, dass alle so immer noch gut die Zeit finden können, den Podcast zu hören, aber man kann dich auch so kontaktieren, nehme ich an, ne?
Na, auf jeden Fall. Und ich habe mir auch vorgenommen, mein letztes Alumni-Summit bei Teach First Deutschland ist schon eine Weile her und ich nehme mir vor, beim nächsten endlich mal wieder dabei zu sein, um alle zu treffen. Und da kann man ja diese Gespräche und Diskussionen auch weiterführen.
Auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall auch in Dresden sein. Wir werden auch podcastmäßig am Start sein. Nein. Das kann ich schon mal spoilern. Und Toni, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und an euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns dann im August wieder hören und wünsche euch bis dahin gute Pausen.